Ihr Lieben, bei uns zu Hause wird sonntags der Tisch immer besonders festlich gedeckt. Jedenfalls schöner, festlicher als sonst die Woche über. War schon bei meinen Eltern so, ist bei uns so. Und vielleicht ist das bei euch auch so. Wie ist oder wie wäre das, wenn Gott den Tisch deckt? Macht er das? Für uns? Für dich und für mich? Zumindest betet David: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gott als Gastgeber. Er stellt einen Tisch auf und ordnet auf ihm alles Nötige an. Nicht zu Hause in der Küche oder in der guten Stube, wo wir unter uns sind und wo wir feiern und der böse Alltag draußen ist, sondern im Angesicht der Feinde, mitten im Stress, mitten in dem, was mir zusetzt, was mich bedrängt, was mir zu schaffen macht. Ich muss nicht warten, bis ich zur Ruhe komme, sondern mitten im Leid, wenn ich unter Druck bin, Ablehnung, Hass, Widerwärtigkeiten erlebe, mitten da drin deckst du mir erstmal den Tisch und lässt mich mein Dasein heiter genießen. Und das, was du mir gibst, stärkt mich, baut mich auf, gerade dann, wenn andere mich runtermachen und demontieren. Deine Gaben, die du mir servierst, sind wie ein Schutzwall, den all meine Widersacher nicht überwinden können. Mein Sieg gegen all die Feindseligkeiten des Lebens besteht einfach im Essen und Trinken. Das betet und erfährt David. Und dann noch etwas, was bei unseren Mahlzeiten so nicht vorkommt, aber dann, wenn Gott den Tisch deckt: Du salbst mein Haupt mit Öl. Das kann Heilung bedeuten. Hirten salbten damals die Köpfe ihrer Schafe, um Wunden zu heilen. Und damit beginnt ja dieser Psalm: Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirt und mein Wirt. Außer dem Essen und Trinken für den Mund gibt's dann auch Öl für den ganzen Kopf. Die Salbung mit Öl bedeutet in der Bibel Ausrüstung mit Gottes Geist, zum Beispiel um ein Priester, König und Prophet in Gottes Autorität sein zu können. Gesalbt mit Öl, das heißt gesättigt mit Segen und Kraft und Klarheit von Gott her. Und mit Ehre. Das Salben mit Öl war auch eine besondere Ehrung. Wenn andere mich angreifen, mich an den Pranger stellen, mich verfolgen, verklagen, meine Posts löschen, genau dann wird mir von höchster Stelle die größte Ehre zuteil. Gott deckt mir den Tisch und salbt mein Haupt mit Öl. Und noch etwas: Du schenkst mir voll ein, übersetzt Luther, nun das sollte auch bei uns so sein. Ich mag keine halb eingeschenkten Kaffeetassen, höchstens dann nach der vierten Tasse, ehe ich Herzrasen kriege. Aber eigentlich steht hier: Mein Becher fließt über. Normalerweise springen bei so etwas Hausfrau und Gäste erschrocken und hektisch auf, um das sofort wieder in Ordnung zu bringen. Nicht so, wenn Gott den Tisch deckt. Da geht es höchstens um eine Fülle und Freude, die uns aufspringen lässt. Gott gibt mehr als genug, bedeutet das. Eine bis zum Berauschen sättigende Fülle. hat einen Kommentar geschrieben, habe ich nicht erfunden. Eine bis zum Berauschen sättigende Fülle gibt Gott, wenn er den Becher übervoll einschenkt, wenn er überfließt. Zusammengefasst bedeutet das alles, wenn Gott den Tisch deckt, dann gibt er maßlos, überfließend sein Heil. Im Himmel wird das ganz gewiss so sein. Aber Psalm 23 spricht ja von der Erde und all der Not und Angst und all den Widerwärtigkeiten und Dunkelheiten, die man hier durchmachen kann. Und da mittendrin steckt Gott den Tisch, bereitet ein Fest, lässt uns zur Ruhe kommen, beschenkt uns überfließend und stärkt uns so, dass wir als Sieger aufstehen. David hat das immer wieder erfahren und betet das in Psalm 23, damit wir es auch beten und erfahren können. Du bereitest vor mir einen Tisch. Wer das Neue Testament kennt, weiß, der Psalm 23 weiß über sich selbst hinaus hin zu Jesus Christus, den guten Hirten. Er erfüllt das, was David betet, noch einmal neu. Wie? Zunächst, Jesus hat oft mit allen möglichen und auch unmöglichen Leuten zusammen gegessen. Und manche haben dabei eine totale Veränderung, eine totale Verwandlung und Erneuerung erfahren. Zachäus zum Beispiel, kennen wir. Dabei hat Jesus sich dort selber einladen lassen oder sich eingeladen. Er hat den Tisch auch nicht gedeckt, er hat sich bedienen lassen. Aber allein seine Anwesenheit hatte revolutionäre Auswirkungen. Allein, dass er da saß. Als ob er der Herr des Mahls wäre. Und das war und ist er. Und dann steht das größte aller Familienfeste an, die größte Festmahlzeit, da gab's Lamm und noch einiges andere dazu. Jesus ist es wichtig, das mit seinen Jungs zu feiern, und er schickt zwei von ihnen los und sagt ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mann auffallen, der trägt einen Krug Wasser, das machten sonst nur die Frauen. Also diesem Mann folgt, er wird euch in ein Haus führen, nach oben, in die gute große Stube, und dort bereitet alles vor, dort deckt den Tisch mit allem Nötigen. Also Jesus deckt hier nicht den Tisch, das tun seine Jünger, aber dann kommen sie und nehmen alle Platz. Sein Freund, der zum Feind wurde, die ihn verraten und dem Tod ausliefern wird, sitzt mit am Tisch. Und trotzdem feiert Jesus die Erlösung, das Gedenken an die Befreiung aus Ägypten, das Passafest. Das ist ein Familienfest im Judentum, wie bei uns Weihnachten etwa, könnte man es vergleichen. Auf dem Speiseteller, auf dem Sederteller ist nicht Nonnerlei, sondern sind 6 vorgeschriebene Speisen und dazu gibt es noch 5 Becher Wein mit einer bestimmten Bedeutung. Das Festmahl läuft nach einer ganz bestimmten Ordnung ab. Da ist geregelt und feste Tradition, wann man was fragt und sagt und isst und trinkt. Und Jesus hält es ganz genau so. Aber dann bricht er alle Regeln. Er tut etwas, was keine Hausfrau und kein Hausherr tun würde. Auch beim größten Festmahl nicht. Er gibt nicht irgendwelche Festspeisen oder Gaben oder Leckereien aus, sondern sich selbst. Jesus nahm das ungesäuerte Brot, dankte oder sprach den Lobpreis, der war vorgeschrieben, und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nahm er dann den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt, trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Was ist da passiert? Ob man das so sagen kann, in diesem Festmahl deckt eigentlich Gott den Tisch und gibt uns seinen Sohn zu essen und zu trinken? Oder ist es viel zu extrem ausgedrückt? Kann man das gar nicht so sagen? Kann man das überhaupt angemessen ausdrücken, beschreiben, was da passiert? Bei dieser verwunderlichsten und wunderbarsten aller Mahlzeiten? Gibt es eine Mahlzeit, bei der mehr geschieht? Was passiert beim sogenannten Abendmahl? Schon die Bezeichnung ist ja merkwürdig, zumal wir es ja meistens morgens feiern. Abendmahl am Sonntagmorgen, fast vor dem Aufstehen, geht's noch, würde zumindest jeder normale Mensch fragen, der noch nicht christlich verkorkst ist. Das Wort im Urtext bedeutet einfach Mahlzeit, und zwar vor allem die Hauptmahlzeit. Und die war und ist in Israel und im Orient eben abends, bei uns eher mittags. Paulus setzt noch ein Wort davor und spricht vom Herrenmahl. Und das wäre schon viel eindeutiger als dieses merkwürdige Wort Abendmahl. Ob man noch Jesusmahl sagen könnte, wäre wohl immer noch eindeutiger als Abendmahl. Jedenfalls ist es nichts, was zum Einschlafen dienen sollte, oder ist nicht zum Einschlafen gemeint, und auch nicht etwas, was man verschlafen sollte. Das sogenannte Abendmahl. Dafür ist es doch viel zu kostbar, oder? Wenn Jesus das, was über den guten Hirten in Psalm 23 gesagt wird, nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft, dann müsste doch für das Herrenmahl zumindest all das auch gelten, was schon im Psalm 23 steht. Und dann noch viel mehr, oder? Also, Gott bereitet einen Tisch mitten im Alltag, mitten im Stress, unter feindlichen Bedingungen. Mitten im bedrängenden Alltag lässt Gott mich mein Dasein heiter genießen und darüber hinaus sein Dasein, seine Gegenwart. Die Gegenwart von Jesus Christus unter Brot und Wein. Und seine Anwesenheit hat revolutionäre Auswirkungen. Das tut zu meinem Gedächtnis bedeutet nicht nur, das tut zu meiner Erinnerung, es kann auch bedeuten, das tut zu meiner Vergegenwärtigung. Zu meiner Vergegenwärtigung. Jesus kommt zu mir und gibt sich mir selbst. Dann gilt doch erst recht, was er mir gibt, baut mich auf und stärkt mich mitten in all dem anderen. Diese Mahlzeit gibt mir Kraft, sie lässt mich siegen, sie ist wie ein Schutzwall gegen alles, was mich bedrängt. Mein Sieg kommt durch Essen und Trinken. Wenn das alles durch Gottes Geist heute Wirklichkeit wird, dann gilt für das Herrenmahl auch das, was ich über das Salben mit Öl gesagt habe. Die Salbung mit Öl gibt es ja auch extra im Neuen Testament, das haben wir evangelischen Christen weithin vergessen. Da geht es um Heilung, um Zurüstung, um Bevollmächtigung. gesättigt werden mit Segen, mit Kraft, mit Klarheit von Gott her. Was für eine Ehre für uns, wenn Gott uns sozusagen den Tisch deckt und Jesus sich selbst uns gibt. Gibt es etwas, was uns noch mehr aufwerten könnte? Kann es noch Größeres geben? Wie könnte ein Christ das geringschätzen? Doch eigentlich nur, wenn er es nicht verstanden hat oder wenn Gott und Jesus ihm nichts bedeuten. Paulus schreibt einmal, der Kelch des Segens, für den wir loben und danken, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi, die Teilhabe am Blut von Christus? Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi, dass wir Anteil haben und bekommen am Leib von Christus? Weiß nicht, wem das auffällt. Merkwürdigerweise dreht Paulus hier die Reihenfolge um. Er spricht erst vom Kelch und dann vom Brot. Warum das? Ob er einen Grund dafür hat? Vielleicht den, dass das Blut von Jesus Christus das Wichtigste ist. Worum geht es da? Das Blut von Jesus, Gottes Sohn, macht uns rein von aller, tatsächlich von aller Sünde, schreibt Johannes einmal. Und damit sind wir beim Kern des christlichen Glaubens, beim Zentrum. Und was ist mit dem Leib? Der Leib von Jesus wurde verwundet und zerschunden, getötet. Und Jesaja schaute schon voraus und schrieb, durch seine Wunden körperlich sind wir geheilt. Beim Leib könnte es also um Heilung gehen, um innere und äußere Heilung, aber deshalb als zweites, weil das Blut, die Vergebung zunächst das Wichtigere ist. Das Abendmahl als Medizin. Die Kirchenväter sprachen von der Medizin der Unsterblichkeit. Wo gibt's das noch? Wie könnte man das Herrenmahl gering achten? Doch, das konnte man schon immer. Im 1. Korinther 11 lesen wir, dass die Christen dort sehr lässig damit umgegangen sind. Sie haben es gar nicht von normalen, von anderen Mahlzeiten unterschieden. Und Paulus erklärt ihnen da einen Zusammenhang, der ihnen wohl noch gar nicht aufgegangen war. Er schreibt, wer auf unwürdige Weise von dem Brot isst, oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Schuldig am Leib und Blut des Herrn, nicht am Brot und Wein? Wenn ich schuldig am Leib und Blut des Herrn werde, dann habe ich es im Herrenmahl tatsächlich genau damit zu tun, mit dem Leib und Blut des Herrn Jesus, also mit ihm selbst. Und wer sich daran schuldig macht, fährt Paulus fort, der isst und trinkt es sich selber zum Gericht. Das heißt, viele sind vom Herrenmahl damals statt gesund und stark, krank und schwach geworden. Und nicht wenige sind sogar vorzeitig gestorben, steht dort. Nicht, weil sie sich mit Corona angesteckt hätten, sondern weil sie den, der die Krone trägt, den Herrn nicht geachtet, weil sie seinen Leib nicht unterschieden haben von dem, womit man sonst zu tun hat. Krass. Ein Mahl, das nicht nur Wirkungen hat auf Geschmacksnerven und Sättigungsgrad, sondern es kann Heil oder auch Gericht bringen. Heute noch? Gute Frage. Heute hat ja die ganze Kirche beim Herrenmahl viel mehr Angst vor Corona und niemand hat mehr Angst davor, dass der Herr des Mahles ihn richten könnte. Er tut es scheinbar auch nicht. Warum? Warum nicht? Weil wir alles richtig machen und er keinen Grund mehr dafür hat? Denke ich eher nicht. Sondern wohl eher deshalb, weil er sich zurückgezogen hat. Und weil wir es nicht mehr mit derselben Gottesgegenwart zu tun haben wie die erste Gemeinde. Ich habe keine andere Erklärung jedenfalls. Man kann Gottes Gegenwart nicht sakramental herbeizaubern. Und wir denken ja heute sehr schnell, wir kriegen alles selbst hin. Kraft eigener Wassersuppe und auf eigene Weise, wie es uns eben passt. Ja, und dann lässt er uns eben selber machen. Kirche und Gemeinschaft funktionieren scheinbar genauso gut, sowohl mit als auch ohne Gott oder Jesus oder den Heiligen Geist. Egal, ob er aktuell da ist oder nicht. Schon mal aufgefallen? Vermutlich eher nicht. Die wenigsten merken den Unterschied, aber fragen wir doch mal, würde sich bei unseren Gottesdiensten oder Gemeinschaftsstunden oder unseren Lobpreisabenden irgendetwas ändern, wenn Gott nicht da wäre? Das Programm ist da und würde einfach weiterlaufen. Wenn Gott uns erwecken dürfte und würde, dann würden wir den Unterschied sofort erkennen, den himmelweiten Unterschied. Wenn Gott da ist, kann das doch gar nicht ohne Auswirkungen sein. Selbst die Gegenwart eines Menschen, nur wenn er im Raum ist, wirkt sich doch aus auf das, was wir sagen und tun und wie die Atmosphäre ist. Wie viel mehr denn dann die Anwesenheit Gottes? Ob uns da etwas verloren gegangen oder abhanden gekommen ist? Ob wir da etwas zurückgewinnen könnten oder müssten? Gottes kostbare Gegenwart überhaupt und ganz besonders in diesem besonderen Mahl? Was müsste geschehen in unserem Denken und Reden und Verhalten, dass Gott sich wohlfühlen würde unter uns und er uns bewohnt und besucht und da ist? Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, fragt Paulus. Jesus, sein Leib, sein Blut für dich gegeben, dahingegeben, seinen Sohn dahingegeben. Wenn Gott den Tisch deckt, geht es genau darum, dass Gott uns mit seinem Sohn alles schenkt oder wenigstens schenken möchte. Und das darf beim Herrn mal konkret und gegenwärtig werden. Gott schenkt uns mit Jesus alles. Und dieses alles darfst du im Glauben mit etwas Konkretem füllen. Je nachdem, was du brauchst. Vergebung, Heilung, Kraft, Klarheit, Zurüstung, Ermutigung, Trost, Hilfe, neue Heilsgewissheit. Die Gewissheit, ich bin durch Jesus gerecht, durch sein Blut und unanklagbar, egal was die anderen sagen. Alles, mach's konkret für dich, was jetzt für dich dort dran ist, oder frage Gott, was er dir schenken will. Und dies im Glauben dann empfangen, es verinnerlichen, verdauen und dann daraus leben. Wenn Gott den Tisch deckt, wer wollte da nicht dabei sein und davon nehmen? Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, dich beten wir an. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Du lässt uns nicht, wie wir sind. Wir schauen auf dich und werden verwandelt und erneuert. Du hast auf dich genommen unsere Schwachheit, unsere Sünde, unsere Krankheit. Du hast auf dich genommen unsere Angst, unsere Anfechtung, alle Schuld. Wir dürfen kommen als die Armen und werden von deinem göttlichen Reichtum beschenkt. Wir dürfen kommen als die Leeren und Ausgebrannten und werden mit deiner Liebe gefüllt. Wir dürfen kommen mit unserer Schwachheit und werden mit deiner Kraft gefüllt. Wir dürfen kommen mit unseren Fragen. Du kommst mit deinem Frieden und mit deinem Wort. Du hast dich für uns gegeben. Du hast dich für uns zerbrechen lassen. Wir dürfen nehmen und essen. Unser Leben wird heil durch dich. Wir danken dir und beten dich an. Amen.